Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast. Die Themen: Deutlich mehr Camions am Gotthard, die Alpeninitiative und das Transportgewerbe sind alarmiert. Billigeres Poststellennetz, ein neues Berechnungsmodell löst unterschiedliche Reaktionen aus. Die Börsenaufsicht im Haus und vielleicht bald der Staatsanwalt vor der Tür. Die UBS kommt wegen ihrer Milliardenverluste in den USA unter Druck. Zeugnistag in Paris. Das Finanzministerium kritisiert die Société Générale scharf. Aufsichtspflicht verletzt. Enorme Ausgaben in den USA. US-Präsident Bush präsidiert ein Budget in nie dagewesener Höhe. Und schließlich Macht, Öl und ethnische Differenzen, die klassischen Ingredienzen eines afrikanischen Konfliktes. Schauplatz diesmal Tschad. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Martin Durrer und mit den Nachrichten Karin Britsch.
Der Lastwagenverkehr am Gotthard hat erstmals seit Jahren wieder zugenommen. Die Behörden zählten im letzten Jahr gut 1,3 Millionen Lastwagen. Das sind 13% mehr als im Jahr 2006. Diese jüngste Zunahme ruft die Alpeninitiative auf den Plan und das Transportgewerbe warnt vor einem Verkehrskollaps. Der Bundesrat möchte bis ins Jahr 2019 die Zahl der alpenquerenden Lastwagenfahrten auf 650.000 pro Jahr senken. Die Zusatzkosten, die der Post für das Betreiben aller rund 2500 Poststellen in der Schweiz entstehen, sind nur halb so hoch wie bisher berechnet. Statt 400 Millionen Franken kostet die sogenannte Grundversorgung jährlich nur 200 Millionen. Die Gewerkschaft Kommunikation und der Wirtschaftsdachverband Economie Suisse sind über die tieferen Kosten erfreut. Die Gewerkschaft fordert, dass die Post ab sofort keine weiteren Poststellen mehr schließt. Die neuen Zahlen zeigten, dass sich die Post ein dichtes und gutes Poststellennetz leisten könne. Für Economie Suisse hat die Post bisher viel zu hohe Kosten für die Grundversorgung ausgewiesen. Nun müssten die überhöhten Tarife für Briefe bis 100 Gramm gesenkt und der Briefmarkt für private Anbieter geöffnet werden. Bei 10 von 100.000 Einwohnern in der Schweiz ist letztes Jahr das HI-Virus erstmals nachgewiesen worden. Allerdings weisen nicht alle Kantone die gleichen Ansteckungsraten auf. Während Appenzell und Nidwalden keine neuen HIV-Fälle melden, waren es in Genf über 18 neue Fälle auf 100.000 Personen. In Basel-Stadt über 16 und in Zürich 14 neue HIV-Diagnosen. Gründe für diese Unterschiede sind laut dem Bundesamt für Gesundheit die unterschiedliche Verteilung der Gruppen, die hauptsächlich betroffen sind. So lebten homosexuelle Männer, aber auch Drogenkonsumenten eher in Städten und Agglomerationen als auf dem Land. Der Zoll am Zürcher Flughafen hat im letzten Jahr mehr als 2100 Strafverfahren eingeleitet. So stellten die Zöllner während des ganzen Jahres beispielsweise 220 Kilogramm Kokain sicher. Dazu kamen 110 Kilogramm andere Drogen, so etwa Heroin, Haschisch oder Marihuana. Sichergestellt wurde aber auch Affen- oder Schlangenfleisch. Bei diesem Fleisch bestehe Seuchengefahr, warnte das Zollinspektorat. Auf Schweizer Seen sollen bald Wassertöffs, sogenannte Jetskis, zugelassen sein. Das Bundesamt für Verkehr hat eine Verordnung der EU-Norm angepasst, dies im Zusammenhang mit dem Gassis de Dijon-Prinzip. Wassermotorräder gelten demnach nicht mehr als Vergnügungsschiffe, sondern neu als Sportboote. Nach einer Vernehmlassung sollen die Kantone bis im kommenden Jahr Wasserflächen bestimmen, auf denen die Jetskis fahren dürfen. Die SBB weitet ihr Internetangebot aus. Neu können auch internationale Bahnbilete online gebucht werden. Nach Angaben der SBB betrifft das in einem ersten Schritt Reisen nach Deutschland, Frankreich und Italien. Dieses Reservationssystem soll laufend ausgebaut werden. So soll es in Zukunft auch möglich sein, die Billete für internationale Reisen zu Hause ausdrucken zu können, was heute noch nicht möglich ist. Ins Ausland. US-Präsident Bush legt heute dem Kongress seinen Entwurf für das Budget des kommenden Jahres vor. Zum ersten Mal wird das Budget die Marke von 3.000 Milliarden Dollar übersteigen. Aus Washington Peter Vögeli.
Das Budget sieht vor, die bisherigen Steuererleichterungen für Wohlhabende dauerhaft einzuführen und beinhaltet eine signifikante Steigerung für die Grenzsicherung gegen illegale Immigration, was nicht zuletzt wahltaktisch motiviert sein dürfte, sowie Verringerungen für die staatlichen Gesundheitsprogramme, die den größten Anteil am Haushalt ausmachen. Mit 400 Milliarden Dollar liegt das veranschlagte Defizit nur knapp unter dem Rekordminus aus dem Jahre 2004. Das Verteidigungsbudget wird erneut erhöht und beträgt über 500 Milliarden Dollar. Nicht eingeschlossen darin sind die Kosten für die Kriege im Irak und in Afghanistan. Inflationsbereinigt handelt es sich um das höchste Militärbudget seit dem Zweiten Weltkrieg. Verglichen mit dem Bruttoinlandprodukt ist es aber noch immer deutlich tiefer als die Ausgaben während des Korea- und Vietnamkriegs. Alle republikanischen Präsidentschaftskandidaten befürworten eine Steigerung der Verteidigungsausgaben.
Peter Vögerli. Beim ersten Selbstmordanschlag in Israel seit einem Jahr sind in Dimona im Süden des Landes drei Menschen ums Leben gekommen, darunter die beiden palästinensischen Attentäter. Nach Angaben des israelischen Rundfunks wurden 38 Menschen zum Teil lebensgefährlich verletzt. Der Polizei gelang es jedoch, ein größeres Blutbad zu verhindern. Einer der beiden Selbstmordattentäter wurde getötet, bevor er seinen Sprengsatz in der Menschenmenge in einem Einkaufszentrum zünden konnte. Bei einem Luftangriff der NATO sind im Süden von Afghanistan in der Nacht erneut mehrere Zivilisten getötet worden. Der örtliche Polizeichef erklärte, 10 Personen, darunter 2 Kinder und eine Frau, seien beim Bombardement ums Leben gekommen. Der Angriff habe einem Taliban-Kommandanten gegolten. Ob dieser unter den Opfern ist, blieb unklar. In Bayern sind bei Massenschlägereien am Rande von Fasnachtsfeiern mindestens 8 Personen zum Teil schwer verletzt worden. In Mühldorf in Südostbayern gerieten nach einem Umzug 20 bis 30 stark alkoholisierte Punks und Skinheads aneinander. Laut der Polizei wurde ein 22-Jähriger mit schweren Kopfverletzungen ins Spital gebracht. Auch bei Ulm in Baden-Württemberg prügelten sich Jugendliche und junge Männer bei einem Fasnachtsball. Mindestens 6 Personen wurden verletzt.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS 1 und 4. Die weiteren Themen. Dröhnende Alpenwelt, der Güterverkehr rollt wieder vermehrt über die Straßen. 200 Millionen für die Post, jetzt weiß man, was die Grundversorgung kostet, aber man weiß nicht, was das bedeutet. Dann Folgen der Milliardenverluste gleich zweimal. Es klopft, es ist der Staatsanwalt. In den USA sollen Strafuntersuchungen gegen die Schweizer Grossbank UBS eingeleitet worden sein. Und wenn einer allein sich massiv verpokert, dann haben viele weggeschaut. Miserables Zeugnis für die Société Générale. Der Sudan will eine Marionette, Frankreich eine andere. Hintergründe zum Konflikt in Tschad. Die Trotzdem-Wählerinnen haben den Sieg gebracht und genau die haben jetzt keinen Grund zur Freude. Erklärungen zur serbischen Wahl. Kreuz und Thron sind sich nicht hold, aber dennoch handelseinig. Eine alte Fehde in Tschechien kommt wohl zu einem Ende. Und im Dossier ein Beauty-Preis für das hässliche Entlein. Das Uhrenstädtchen Löllockel will eine Auszeichnung der UNESCO. Aus psychologischen Gründen. Das Ziel ist klar und kaum bestritten. Allerhöchstens 650.000 Lastwagen sollen die Alpen auf der Straße durchqueren. Jeder weitere Gütertransport muss auf die Schiene verlagert werden. Langsam, aber immerhin stetig, gingen die Lastwagendurchfahrten bisher auch zurück. Von 1,4 Millionen im Jahr 2000 auf 1,2 im vorletzten Jahr. Doch jetzt gibt's neue Zahlen. Und die zeigen, dass der Lastwagenverkehr am Gotthard im letzten Jahr wieder stark zugenommen hat. Das Transportgewerbe warnt vor dem Kollaps. Tessin-Korrespondent Alexander Grass.
Einbahnsystem, Tropfenzähler, Felssturz an der A2, das alles hat sich ausgewirkt in der Verkehrsstatistik. Doch das Wachstum im Jahr 2007 reicht über solche Sonderfaktoren hinaus. 1,5 Millionen Autobusse, Lieferwagen, Lastwagen, Lastenzüge und Sattelschlepper. Das ist Rekord am Gotthard-Straßentunnel. Plus 13%. Das zeigt eine vorerst inoffizielle Verkehrsstatistik, die uns vorliegt. Gregor Saladin vom Bundesamt für Verkehr bestätigt den Trend.
Grundsätzlich muss man schon davon ausgehen, es gibt europaweit eine gute Konjunktur. Im ganzen Jahr 2007 war das so. Und eine gute Konjunktur heißt auch immer mehr Warentransport. Davon sind natürlich auch die Alpen betroffen. Also sicher zeigen hier die Zahlen nach oben.
Wenn der Straßengüterverkehr am Gotthard wächst, dann rückt das Verlagerungsziel mit den maximal 650.000 alpenquerenden Fahrten in immer weitere Ferne. SP-Nationalrat Andrea Hemmele ist Präsident der Nationalratsverkehrskommission.
Dieses Ergebnis ist sehr betrüblich und politisch eigentlich unannehmbar. Es widerspricht klar der Verfassung und dem Gesetz, also muss politisch etwas dagegen unternommen werden.
In einer Woche berät die Verkehrskommission über die Güterverkehrsvorlage. Der Druck zu handeln sei jetzt eindeutig gestiegen, sagt Hämmerle.
Es gibt eine Sofortmaßnahme am Gotthard und am San Bernardino, halt wieder ein strengeres Regime einzuführen, das Tropfenzählersystem zu verschärfen, Kreuzungsverbot und so weiter, was man alles schon gemacht hat aus Sicherheitsgründen. Und das zweite Entscheidende ist die rasche Einführung der Alpentransitbörse.
Auf der anderen politischen Seite steht Ulrich Gietzendanner, SVP-Nationalrat, Transportunternehmer und wie Hämmerle auch Mitglied der Verkehrskommission. Er meint, das Schweizer Straßensystem gelange vielerorts an Kapazitätsgrenzen.
Ich gehe aber davon aus, dass die EU von uns verlangen wird, dass wir das Nachtfahrverbot aufheben für LKWs. Ich will das persönlich nicht, aber das würde mir höhere Kapazitäten geben, weil wir haben uns verpflichtet, den Verkehr aufzunehmen auf Schiene oder Straße. Aber es zeigt sich natürlich jetzt, dass falsche Politik betrieben wurde.
Falsche Politik, damit meint Gietzendanner den Mischverkehr in den Basistunnels. Wenn der langsame Güterverkehr und der schnelle Personenverkehr zugleich unterwegs seien, dann bremsten die sich gegenseitig aus. Gietzendanner fordert deren Entflechtung.
Das Entflechten heißt, dass ein Alpenübergang ganz klar nur noch zur Mehrheit für den Güterverkehr reserviert sein muss. Ansonsten wir einfach ganz klar jetzt sagen müssen, die Straße wird ausgebaut, man braucht den zweiten Tunnel am Gotthard, wir brauchen neue Zufahrtswege auf den Autobahnen, sonst können wir unseren Auftrag nicht erfüllen.
Mit zur Verlagerung gehört eine erfolgreiche Bahn. Die HUPAC erzielte letztes Jahr im transalpinen Bereich ein Wachstum von über 10% trotz Lokführerstreik in Deutschland. Peter Howald leitet bei HUPAC das operative Geschäft. Mittelfristig, sagt Howald, zeichne sich ein Flaschenhals ab bei den Terminals, also dort, wo von der Straße auf die Schiene umgeladen wird.
Die Terminalfrage ist sehr wichtig. Der Termin ist das Bindeglied zwischen Straße und Schiene. Innerhalb von 5 Jahren sind diese Kapazitäten bereits wieder gefüllt und man braucht laufend neue Kapazitäten, um den Verkehr von der Straße auf die Schiene zu verlagern.
Weil die Gotthard-Bergstrecke aufwendig mit 3 Loks befahren werden muss, gibt es bis zur Eröffnung der Flachbahn am Gotthard Betriebsbeiträge für den kombinierten Verkehr. Der Bundesrat aber will diesen Betrag kürzen von heute 285 Millionen Franken jährlich auf 200 Millionen. Peter Howald.
Pro Transport gehen die Fördermittel weiter zurück und wir befürchten dann eine Rückverlagerung auf die Straße.
Konsequenz also gemäß HUPAC, 250.000 Lkw weniger würden auf die Schiene verlagert.
Alexander Krass. Wie viel die Grundversorgung der Schweiz mit Postdienstleistungen kostet, war lange umstritten. Heute haben sich die Post und die Postregulationsbehörden auf ein Berechnungsmodell und eine Zahl geeinigt. 200 Millionen Franken pro Jahr. Doch unklar ist, welche Konsequenzen aus dieser Zahl zu ziehen sind. Inlandredaktor Elmar Plotzer.
Die Schweizerische Post betreibt heute rund 2500 Poststellen. Wäre sie ein reines Privatunternehmen, das sich ausschließlich an betriebswirtschaftlichen Kriterien orientieren würde, wären es nur noch 1700 Poststellen. Zu diesem Schluss kommt eine aktuelle Studie, die die Postregulationsbehörde heute der Öffentlichkeit präsentierte. Es gäbe aber gute Gründe für die 2500 Poststellen, sagt Mark Furrer, der interimistische Leiter der Behörde.
Es gibt nun Gebiete in der Schweiz, eben Kanton Graubünden, im Tessin, Berner Oberland, ländliche Gebiete, wo die Post, wenn sie ein privates Unternehmen sagen würde, da habe ich zu wenig, kann ich zu wenig Geschäfte machen, die Poststelle schließe ich. Und genau dafür braucht es weitere 800 Poststellen, eben bis zu diesen 2500, die man nur hat, wegen dem Servicebüblik, wegen der Grundversorgung.
Und diese 800 Poststellen kosteten rund 200 Millionen Franken, sagt der Postregulator. Die Post selber ging bis vor kurzem von doppelt so hohen Kosten aus, also von 400 Millionen Franken. Die Gewerkschaften hatten diese hohe Zahl schon immer bezweifelt und sehen sich jetzt bestätigt. Fritz Gurtner, Vizepräsident der Gewerkschaft Kommunikation.
Jetzt ist die Bestätigung da und darum unsere Haltung: Hände weg vom Poststellennetz. Es wird jetzt nicht mehr restrukturiert.
Doch dem Poststellennetz droht kein weiterer Abbau, sagt die Post, und der Postregulator bestätigt:
Die Post wird bei ihren 2500 Poststellen bleiben.
Mit Verweis auf die Kosten für die nicht betriebsnotwendigen Poststellen hat die Post auch ihr Monopol auf das Geschäft mit Briefen bis 100 Gramm verteidigt. Weil diese Kosten nun tiefer sind als von der Post behauptet, fordert Martin Kaiser vom Wirtschaftsverband Economy Suisse jetzt eine weitere Marktöffnung.
Es liegt damit klar auf dem Tisch, dass nichts mehr gegen eine raschere Gangart in der Marktöffnung spricht. Das heißt, wir erwarten, dass der Bundesrat nun aufgrund der neuen Fakten noch einmal über die Bücher geht. Wir sehen als nächsten ersten Schritt eine rasche Senkung in der Kompetenz des Bundesrates auf 50 Gramm Monopol.
Martin Kaiser ist in der Postdiskussion kein Unbekannter. Vor kurzem war er noch selber Leiter der Postregulationsbehörde. Die Weichen für eine weitere Postliberalisierung sind ja bereits gestellt und möglicherweise ist heute der politische Druck noch gestiegen.
Die Schweizer Grossbank UBS steht derzeit sehr unter Druck. Verluste in Milliardenhöhe und skeptische Aktionäre, die eine Sonderprüfung verlangen. Und nun droht weiteres Ungemach aus den USA. Dort verdichten sich nämlich die Anzeichen, dass die Börsenaufsicht den Umgang der UBS mit minderwertigen Hypotheken genau unter die Lupe nehmen wird. Und das kann für die Grossbank teuer werden, egal was dabei ans Licht kommt. Bert Soltermann.
Hat die Schweizer Grossbank UBS zur Krise auf dem US-Hypothekenmarkt beigetragen? Und wenn ja, wie? Das sind die Fragen, mit denen sich derzeit offenbar mindestens drei US-Behörden beschäftigen, nämlich die US-Börsenaufsicht SEC, der Staatsanwalt von Brooklyn, New York und das FBI. Das berichtet die Wirtschaftszeitung The Wall Street Journal. Offiziell bestätigen will dies auf Anfrage keine dieser Behörden. Inoffiziell ist allerdings zu erfahren, dass mindestens die US-Börsenaufsicht SEC eine vertiefte Untersuchung eingeleitet hat. Sie will herausfinden, ob die UBS ihre Hypothekenanleihen stets korrekt bewertet hat und Transparenz informiert hat oder ob sie Käufer solcher verbrieften Papiere bewusst getäuscht hat. Die UBS will sich zu den Untersuchungen nicht äußern. No comment, heißt es bei der Medienabteilung. Und dies erstaunt nicht, handelt es sich doch um ein äußerst heikles Thema für die Bank. Jede Aussage kann unter Umständen juristische Folgen haben. Dies bestätigen auch Rechtsanwälte, die mit ähnlichen Fällen schon zu tun hatten. Sie weisen darauf hin, dass eine solche Untersuchung zudem teuer zu stehen kommt, in jedem Fall auch dann, wenn diese am Schluss nichts Unrechtmäßiges zutage fördert. Der Grund: Die US-Börsenaufsicht kann von den betroffenen Banken Unterlagen in großem Umfang herausverlangen. Verträge, E-Mails, Analysen etc. Diese Dokumente zusammenzutragen, das setzt nicht nur eine filigrane und kapazitätsbindende Detailsuche voraus, sondern bedeutet auch einen immensen Aufwand. Diese Arbeit werde in der Regel durch externe Anwaltsfirmen ausgeführt, um so den Vorwurf zu entkräften, man gebe die Unterlagen zu selektiv heraus. All diese Arbeit könnte die Bank eine Summe in der Höhe eines 2- bis 3-stelligen Millionenbetrags kosten, heißt es in Anwaltskreisen. In diesem Betrag nicht eingerechnet sind allfällige Bußen, die die SEC verhängen kann, falls sich die UBS wirklich etwas zu Schulde hat kommen lassen.
Der Bericht von Bert Soltermann. Wir bleiben in der internationalen Bankenwelt und in der Verlustzone. Die Société Générale stehe nun solider da als zuvor, das sagte der Chef der französischen Bankenaufsicht nur Stunden, nachdem die spektakuläre Abschreibung von 5 Milliarden Euro bekannt geworden war, die ein einzelner Aktienhändler der Bank eingebrockt haben soll. Tatsächlich hat die Société Générale Garantien, um das Milliardenloch mit einer Kapitalerhöhung zu stopfen. Doch heute musste Bankdirektor Bouton zur Kenntnis nehmen, dass das französische Finanzministerium den internen Kontrollen ganz offiziell ein miserables Zeugnis aufstellt. Aus Paris, Philipp Scholkmann.
Es müssen schlimme Tage sein für Daniel Bouton. Unter seiner Leitung stieg die Société Générale von einer gemächlichen Traditionsbank zum Marktführer im Handel mit Derivaten auf. Mehrfach wurde das Haus dafür ausgezeichnet und der erfolgsverwöhnte Bankier geizte nie mit guten Ratschlägen an die Konkurrenz und an die weitere Öffentlichkeit, wie ein internationales Unternehmen am besten zu führen sei. Bouton durchlief die französischen Eliteschmieden, hat eine für Frankreichs Spitzenmanager klassische Karriere hinter sich im Wechsel zwischen Ministeriumskabinetten und Teppichetagen in der staatsnahen Privatwirtschaft. blitzgescheit, aber arrogant, so wird der frühere Staatsdiener beschrieben. Ein Chirakist heißt es, vielleicht mag ihn Sarkozy deshalb nicht. Ausgerechnet in seinem Kern, dem Aktienhandel, ist der Ruf von Boutons Bank nun schwer angeschlagen. Unbestritten bleibt, es ging bei den wilden Aktiengeschäften des beschuldigten Traders nicht mit rechten Dingen zu. Der selbst gestand in den Einvernahmen, dass er seine Milliardentransaktionen kaschiert hatte. Die Justiz sieht weiterhin dringenden Verdacht für Fälschung, Vertrauensmissbrauch und Computermanipulation. Doch wie konnten die Delikte über so lange Zeit unerkannt bleiben? Gab es womöglich gar eine Art stillschweigende Ermunterung, die Grenzen zu überschreiten, um möglichst viel Rendite zu erzielen, wie der Trader der Société Générale vorwarf? So weit würde Christine Lagarde nicht gehen, sie bleibt bei der These des Einzeltäters. Aber Sarkozys Wirtschaftsministerin sparte heute trotz allem nicht mit Kritik an der Société Générale.
Très clairement, il est un certain nombre de mécanismes qui n'ont pas fonctionné comme ils auraient dû fonctionner et lorsqu'ils ont fonctionné comme ils devaient fonctionner, n'ont pas été suivis d'effet de manière déterminante et efficace.
Eine Reihe von Kontrollmechanismen hätten klar versagt, lautet der Schluss, den Lagardes Ministerium zu dem Skandal zieht in einem Bericht, der vorige Woche vom Premierminister in aller Hast in Auftrag gegeben wurde und seit heute Mittag vorliegt. Die Vorgesetzten des beschuldigten Traders wurden mehrfach von Geschäftspartnern der Société Générale auf die ungewöhnlich hohen Transaktionen aufmerksam gemacht, doch sie gaben sich zufrieden mit den Erklärungen des Beschuldigten. Es irritierte sie auch nicht, dass der Trader ein ganzes Jahr lang keine Ferien bezog und wenn er doch kurz abwesend war, seine Kollegen offenbar bat, nicht auf seinen Positionen zu handeln, stellt das Wirtschaftsministerium erstaunt fest. Die Aufsichtsbehörde habe schon früher Schwächen im Kontrollsystem der Bank gerügt. Und ausgerechnet die ewige Konkurrentin BNP Paribas wird Daniel Bouton nun als gutes Beispiel vorgehalten, bei der seien die internen Kontrollen viel rigoroser. Jene BNP, die neuerdings durchblicken lässt, dass sie sich vorstellen könnte, Boutons lädierte Bank oder zumindest Teile von ihr zu übernehmen. Bankdirektor Bouton übrigens musste heute selbst vor Gericht erscheinen. Es ging dabei um angebliche Geldwäscherei im Pariser Textilquartier Sentier. Die Affäre reicht 10 Jahre zurück und hat nichts zu tun mit dem jüngsten spektakulären Milliardenverlust im Aktienhandel der Bank. Außer vielleicht, dass auch in der Sentier-Affäre der Vorwurf lautet, die Société Générale habe trotz Verdachts die internen Geldströme über Jahre hinweg nicht mit der nötigen Sorgfalt überprüft.
Das war der Bericht aus Paris von Philipp Scholkmann. Zu beiden letzten Themen, nämlich Société Générale und UBS, finden Sie weitere Informationen in unseren Online-Dossiers auf drs.ch. Im Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS geht es jetzt weiter mit diesen Themen. Der Nationalist verliert und in Serbien ist man doch nicht recht erleichtert. Kirche und Staat finden sich, ein langer Streit findet in Tschechien vielleicht bald ein Ende. Und das Uhrenstädtchen Lölockl sucht die Anerkennung der restlichen Welt. Zuerst aber Afrika, Tschad. Tausende, wohl Zehntausende von Menschen fliehen derzeit vor den Kämpfen im zentralafrikanischen Tschad. Die Rebellen belagern weiterhin die Hauptstadt N'Djamena. Wenn sich die Lage nicht schnell beruhige, könnten die Flüchtlinge bald von jeder humanitären Hilfe abgeschnitten werden, warnen Vertreter des UNO-Ernährungsprogramms. Ich sprach heute Nachmittag mit unserem Korrespondenten Rudi Küng und fragte ihn, ob es einen Grund gebe, den Rebellen zu trauen, die angeblich für mehr Demokratie im Tschad kämpfen.
Ich glaube, der Schlüssel zu dieser Frage liegt im Jahr 2003. In diesem Jahr begann Tschad Erdöl zu fördern. Das Erdöl wird exportiert via eine Pipeline durch Kamerun. Und das hat den politischen Kampf im Tschad enorm verschärft. Denn der politische Kampf im Tschad ist natürlich ein Kampf um die finanziellen Mittel des Staates. Man könnte salopp sagen, jetzt wollen andere an die Futtertröge, eben die Rebellen, und wollen Idriss Deby vertreiben. Man muss aber auch berücksichtigen, dass diese Rebellen nicht ohne Rückhalt operieren. Sie haben sehr starke Beziehungen zum Sudan.
Warum will der Sudan die Regierung im Tschad stürzen?
Die Antwort auf Ihre Frage liegt im Darfur-Konflikt begründet. Die sudanesischen Darfur-Rebellen haben ihren Rückhalt im Tschad von Idriss Deby gefunden, von Anfang an. Ohne diesen Rückhalt wären sie gar nie so stark geworden, wie sie jetzt sind. Man muss dazu noch wissen, dass Deby aus dem Sagawa-Volk stammt. Das ist eines dieser Darfur-Völker, die eben gegen Khartoum, gegen das Regime dort rebellieren. Khartoum will also Deby stürzen und in N'Djamena, in Tschad, eine Marionette einsetzen, die nach seiner Pfeife tanzt. Überdies will Khartoum auch keine EUFOR-Truppe an der Darfur-Grenze stationieren, zu der Deby Ja gesagt hat, Ja hat sagen müssen, weil Frankreich so viel Druck gemacht hat.
Stichwort ethnische Zugehörigkeit des Präsidenten. Muss man daraus schließen, dass es sich hier um einen, um es mal sozusagen klassischen ethnischen Konflikt handelt, wie es ihn in Afrika so oft gegeben hat und immer noch gibt?
Nein. Natürlich spielen ethnische Faktoren eine Rolle. Aber bei dem Konflikt in Darfur und bei dem Konflikt jetzt bei der Rebellion im Tschad, da geht es ganz klar um Macht. Weil eben in Afrika Macht heißt, die Kontrolle über die nationalen Ressourcen zu haben. Und im Sudan und im Tschad handelt es sich dabei um Erdöl. Man könnte sogar sagen, in diesem Sinn ist es ein klassischer afrikanischer Konflikt jetzt im Tschad. Und die ethnischen Gegebenheiten, diese Übereinstimmungen und diese Differenzen, die dann ausgespielt werden zum eigenen Nutzen, das wird auch immer wieder von den Machthabern und denjenigen, die die Macht erstreben in Afrika, skrupellos instrumentalisiert. Und das erleben wir ja zum Beispiel auch jetzt in Kenia.
Hat denn Präsident Deby, der tschadische Präsident Deby, eine Chance, diesen Machtkampf überhaupt zu gewinnen?
Die Rebellen haben ihn jetzt, seit sie kämpfen, übers Wochenende, 3 Tage nun, für verloren erklärt. Deby ist ein militärischer Stratege. Er hat von Anfang an militärische Karriere verfolgt und er führt oft seine Einheiten selber an im Kampf gegen die Rebellen. Er hat etwa 3000 Mann, die ihm nach wie vor treu sind. Er hat schwere Waffen, er verfügt über Helikopter und vor allem, er verfügt über die logistische Unterstützung Frankreichs. Das ist sehr entscheidend. Vor 1,5 Jahren hatten wir schon einen Rebellenangriff, der bis nach N'Djamena, bis zum Präsidentenpalast vorgedrungen war und dank französischer Unterstützung, aber eben nicht direkt militärischer damals, sondern auch dieser logistischen Unterstützung hat sich Deby halten können. Man kann sagen, Deby ist dank Frankreich noch immer an der Macht und er hat Chancen, da zu bleiben.
Warum unterstützt Frankreich Deby?
Man könnte denken, es geht Frankreich um Wirtschaftsinteressen. Wenn man aber gerade das Erdölgeschäft anschaut, stellt man fest, dass die französischen Firmen eigentlich eher außen vor gelassen wurden. Es geht Frankreich um strategische Einflusszonen. Tschad ist zum eigentlichen Hub der französischen Militärmacht in Zentralafrika geworden. Es ist Standort einer großen Truppenbasis. Man hat Mirage, Jets und Breguet Aufklärungsflugzeuge. Frankreich hat Angst vor einem Vormarsch des anglophonen Afrikas. Es hat Ruanda verloren. Es fürchtet, den Kongo zu verlieren, Burundi zu verlieren. Es will den Tschad halten und die Zentralafrikanische Republik. Hier liegt wohl der tiefe Grund für das französische Verhalten.
Das war unser Afrika-Korrespondent Rudi Küng. Man erwartete ein knappes Ergebnis, möglicherweise ein sehr knappes. Am Ende aber hat der serbische Staatspräsident Boris Tadic die Wiederwahl geschafft, mit 100.000 Stimmen Abstand zum Herausforderer Tomislav Nikolic. Serbien scheint damit auf Europakurs zu sein. Brüssel atmet hörbar auf. In Serbien aber mögen sich viele dennoch nicht so recht freuen. Eine Momentaufnahme von Walter Müller.
Der serbische Innenminister hat vom Schluss der Präsidentschaftswahlen nicht mehr viel mitbekommen. Er liegt schwer verletzt in einem Belgrader Spital, sein Fahrer ebenfalls. Bei einer mitternächtlichen Fahrt soll dem Dienst Mercedes ein streunender Hund in die Quere gekommen sein. Und das bei 200 Stundenkilometern. Dieses Tempo wundert in Serbien niemanden, obschon hier die Höchstgeschwindigkeit 130 gilt. Denn wenn irgendwo im Lande eine schwarze Limousine mit Blaulicht plus Begleitwagen und mit hohem Tempo auftaucht, dann weiß das serbische Volk, aha, hier ist die Regierung unterwegs. Dabei sind auch schon Passanten ums Leben gekommen. In Serbien darf die Regierung dem Volk um die Ohren fahren. Viele reagieren auf diese Arroganz der Macht gleichgültig, man hat sich daran gewöhnt. Andere wiederum wollten gerade wegen solcher Überheblichkeit vieler Regierungsmitglieder und Parteibonzen nicht mehr an die Urnen gehen. Viele kluge und gut ausgebildete junge Menschen in den größeren Städten Serbiens haben sich vor der gestrigen Stichwahl geschworen, nicht zu wählen. Mit der jetzigen Politik wollten sie nicht in Verbindung gebracht werden. Zuletzt haben die Großstädter sich aber trotzdem aufgerafft und ihre Wahlzettel für EU-Fan Boris Tadic eingeworfen. Sie wollten sich nicht ausmalen, dass Tomislav Nikolic, ein Nationalist aus der zentralserbischen Provinz, ihren Staat auf der internationalen Bühne vertritt. Und tatsächlich, die Stimmen aus den Städten Belgrad, Novi Sad und Niš machten Tadic zum Sieger. In ganz Belgrad hängen heute Plakate mit dem Titel «Danke, Belgrad». Unterschrift Boris Tadic. Die EU gratulierte zur Wiederwahl und begrüßte den serbischen Entscheid für Demokratie und europäische Werte. In der Hoffnung natürlich, dass ein Serbien unter Boris Tadic den Phantomschmerz nach dem absehbaren Verlust des Kosovo besser verkraften würde. Den bitteren Nachgeschmack haben heute die trotzdem Wählerinnen und Wähler. Ein Staatspräsident kann das Image Serbiens im Ausland verbessern, im Lande selber aber bleibt die Regierung des konservativen Ministerpräsidenten Koštunica am Drücker. Wohl haben die international orientierten Großstädter Tadic zur Wiederwahl verholfen, das Sagen haben aber noch für eine ganze Weile die Macht- und heimatverliebten Regierungspolitiker. Koštunica wird weiterhin den Verbleib des Kosovos bei Serben als Staatspriorität hochhalten, selbst dann, wenn die Jungen aus den Städten sich schon lange vom Thema abgewendet haben. Und sie werden sich weiterhin vor Staatslimousinen in Acht nehmen müssen.
Walter Müller. Kirche und Staat sind sich in der Tschechischen Republik nicht gut gesinnt, seit die Kommunisten in den 50er Jahren die Kirchen enteigneten und deren Besitz verstaatlichten. Und nun wird seit der Revolution vor fast 20 Jahren über die Wiedergutmachung gestritten. Und eine Lösung scheint plötzlich ziemlich nahe. Der Beitrag von Osteuropa-Korrespondent Marc Lehmann.
Die Kirche hat einen schweren Stand in der Tschechischen Republik. Die Mehrheit der Bevölkerung will mit ihr nichts zu tun haben. Nirgendwo in Europa ist der Anteil an Atheisten höher als in Böhmen und Mähren. Gegen 60% der Menschen geben an, an keinen Gott zu glauben. So ist es nicht verwunderlich, dass die Kirche mit ihren Anliegen kaum erhört wird bei der weltlichen Führung des Landes. Seit der politischen Wende 1989 kämpfen die verschiedenen Glaubensgemeinschaften um die Rückgabe ihrer reichen Besitztümer. Gotteshäuser, Ländereien, Kunstgegenstände und so weiter. Doch keine Regierung hat es bisher geschafft, mit der Kirche eine Einigung zu erzielen. Nun trat aber kürzlich Ministerpräsident Mirek Topolánek vor die Mikrofone und verkündete, man habe einen historischen Durchbruch erzielt. Gewiss, es sei eine Kompromisslösung, die Kirchen könnten nicht den gesamten ehemaligen Besitz zurückfordern.
Už po revoluci autoři všech restitučních zákonů věděli, že není možné vydat všechen.
Schon nach der Revolution hätten die Macher der verschiedenen Restitutionsgesetze gewusst, dass man nicht alles zurückgeben, sondern nur einige der Forderungen erfüllen könne, sagte Topolánek. Der Kompromiss, der noch vom Parlament abgesegnet werden muss und dort bestimmt zu reden geben wird, dieser Kompromiss sieht vor, dass nun ein Drittel des geraubten Eigentums wieder in Kirchenbesitz übergeht. Für die restlichen zwei Drittel ist eine finanzielle Entschädigung von insgesamt etwa 15 Milliarden Franken vorgesehen, die über einen Zeitraum von 60 Jahren ausgerichtet wird. Das klingt zwar nach viel, doch müssen die Glaubensgemeinschaften in Zukunft mit diesem Geld für den Unterhalt ihrer Kirchen aufkommen und vor allem müssen sie ihr Personal bezahlen. Die Entlöhnung der Priester ist nämlich bisher Sache des Staats gewesen. Unter dem Strich dürfte also kaum etwas übrig bleiben. Dennoch zeigte sich Erzbischof Jan Graubner zufrieden, man habe diesen Kompromiss nun unterzeichnet und seitens der Kirche erwarte man keine Einwände mehr, sagte er im tschechischen Fernsehen. Vorteilhafter ist die Vereinbarung für den Staat und die Gemeinden. Einstiger kirchlicher Boden kann nun genutzt werden, zum Beispiel für den Wohnungsbau oder für die Errichtung von Industriezonen. Und die lästige Entschädigung des Kirchenpersonals fällt auch weg. Kein Wunder, reibt sich der zuständige Minister in der Regierung, Václav Jelička, die Hände. Man habe ausgerechnet, dass es den Staat viel teurer gekommen wäre, wenn er in den nächsten Jahrzehnten die Pfarrer und Gemeindehelfer weiter hätte entschädigen müssen. Dass die konservative Regierung die neue Regelung nach dem jahrelangen Seilziehen gerade jetzt vorlegt, hängt wohl nicht zuletzt mit der Präsidentenwahl von Ende Woche zusammen. Die größte Regierungspartei, die ODS, braucht für die Wiederwahl ihres Gründers und Ehrenvorsitzenden Václav Klaus nämlich jede Stimme aus dem Lager der Christdemokraten. Und denen liegen Kirchenfragen ja bekanntlich besonders am Herzen. Klaus kündete denn auch an, sich als Präsident nicht gegen das Rückgabeabkommen stellen zu wollen, und so geht gerne vergessen, dass das Staatsoberhaupt vor nicht allzu langer Zeit die Bedeutung der Kirche allen Ernstes auf eine Stufe stellte mit einem Schrebergartenverein.
Das war ein Bericht aus Prag von Marc Lehmann. Es ist 18.36 Uhr, wir kommen zum Echo-Dossier. Glaubt man dem Wirtschaftsmagazin Bilanz, ist die Neuenburger Uhrenstadt Lölockl die graue Maus der Schweiz. Im Städteranking des Zürcher Hochglanzblattes landete Lölockl gleich zweimal hintereinander am Tabellenende auf Rang 124. Nun will ausgerechnet diese offenbar völlig unattraktive Stadt als Zeitzeugin der Uhrenindustrie auf die Liste des UNESCO-Welterbes, zusammen mit der großen Schwester La Chaux-de-Fonds. Patrick Mühlhauser.
8 Bahnminuten dauert es über das Neuenburger Hochplateau von La Chaux-de-Fonds nach Lölockl. Von der Rue de la Gare aus hat man einen guten Blick auf das Städtchen mit rund 10.000 Einwohnern. Es ist kein besonders schöner Anblick. Ins Auge stechen vor allem die Hochhäuser aus den 70er Jahren, Les Deux Tours Vertes, die beiden grünen Türme etwa. Das ist ein Aspekt. Lölockl habe aber mehr zu bieten, sagt Jean-Daniel Jeanneret, Projektleiter der UNESCO-Kandidatur.
Le fait d'avoir plus de 80% des bâtiments qui sont construits avant 1930 ne fait finalement que malheureusement mettre en valeur les quelques 15% du parc bâti construit après et qui a une architecture qui s'harmonise effectivement relativement peu avec le patrimoine ancien.
Über 80% der Bauten stammten aus der Zeit vor 1930, erklärt der 37-jährige Denkmalpfleger. Es sei schade, dass die wenigen Hochhäuser das Stadtbild dominierten. Lölockl gilt als Wiege der Uhrenindustrie. Die Stadt ist voll mit größeren und kleineren Uhrenfabriken. Das Besondere an Lölockl, die Fabriken seien mitten in Wohn- und Villenquartieren eingebettet, erklärt Jeanneret. Wohnen und Arbeiten verschmelzen ineinander, weil die Fabrikation von Uhren wenig Lärm verursache. In den meisten Großstädten im In- und Ausland sind die Industriequartiere getrennt von den Wohnquartieren. Viele dieser Quartiere wurden abgerissen. In Lölockl und La Chaux-de-Fonds hingegen sind die Industriebauten aus dem 19. Jahrhundert noch weitgehend intakt. Dank der Uhrenkrise. Das mag paradox klingen, aber nach der Krise in den 70er Jahren hat ganz einfach das Geld für Neubauten gefehlt.
Donc finalement aujourd'hui, en 2008, on peut dire que la crise a presque été une chance pour le patrimoine de ces deux villes et qui permet aujourd'hui de tabler l'avenir sur ce patrimoine et sur ce passé.
Man könne die Uhrenkrise also als Chance sehen. Auf diesem industriellen Erbe könne eine Zukunft aufgebaut werden, sagt der Denkmalpfleger. Der Entscheid der UNESCO fällt nächstes Jahr. Das Label wäre für Lölockl ein wichtiger Werbeträger. Es würde aber auch eine Aufwertung gegenüber dem Bas du Canton, dem unteren Teil des Kantons mit der Stadt Neuenburg, bedeuten. Lölockl, auf 900 Meter über Meer, fühlt sich gegenüber der Riviera am Neuenburger See vernachlässigt. Erst kürzlich etwa hat die Kantonsregierung entschieden, die Ingenieurschule von Lölockl nach Neuenburg zu verlegen. Und in den letzten Jahren wurden in Neuenburg Millionen von Franken in Umfahrungsstraßen gesteckt. Lölockl hingegen durchqueren täglich 25.000 Autos, viele Grenzgänger. Während den Stoßzeiten kommt es zu langen Staus. Das Stauproblem, die Bausünden aus den 70er Jahren und die Folgen der Uhrenkrise – alles Gründe, warum Lölockl in Neuenburg nicht sehr ernst genommen werde, erzählt die Notarin Anne-Marie Jacot-Oesch, die seit über 20 Jahren in Lölockl eine Kanzlei führt.
On se moque du Lölockl par son climat, par l'aspect périphérique. On a perdu quand même beaucoup d'habitants. Dans les années 70, on avait près de 16.000 habitants, on en a plus de 10.000. Les commerces se ferment. Vu de l'extérieur, on peut vraiment avoir l'impression que c'est une ville qui dépérit un peu.
Die Leute machten sich lustig über das raue Klima, über die Abgeschiedenheit, darüber, dass die Einwohnerzahl geschrumpft sei und über die vielen Geschäfte, die zugingen. Von außen könnte man durchaus den Eindruck haben, dass diese Stadt verkümmere. Ein Eindruck, den auch viele Einheimische teilen und die selbst erstaunt sind über die UNESCO-Kandidatur.
Peut-être qu'on a besoin de nous dire de l'admirer.
Vielleicht brauche es jemanden von außen, der den Leuten in Lölockl sage, dass ihre Stadt bewundernswert sei, glaubt Anne-Marie Jacot-Oesch. In der Tat, es geht bergauf. Das belegen auch einige Zahlen. Die Abwanderung konnte gestoppt werden. Zum ersten Mal seit der Krise verzeichnete die Uhrenstadt letztes Jahr gar einen kleinen Bevölkerungszuwachs, sagt Stadtpräsident Denis de Rossy.
Nous avons une augmentation de la population, c'est un signe encourageant pour nous.
Das sei ein ermutigendes Zeichen und nicht das einzige. Zum ersten Mal seit den 70er Jahren gibt es wieder mehr als 7000 Arbeitsplätze. Uhrenfirmen wie Tissot, Ulysse Nardin oder Zenith haben ausgebaut oder planen Erweiterungen. Die Uhrenindustrie sei mit einem Drittel aller Beschäftigten immer noch ein wichtiges Standbein, doch längst nicht mehr das einzige.
Tout le secteur aussi technico-médical où la microtechnique et le savoir-faire est reconnu mondialement.
Die Bereiche Mikrotechnik und Medizinaltechnik seien genauso wichtig geworden, sagt Denis de Rossy. Auch das ist eine indirekte Folge der Uhrenkrise. Tausende Arbeiter, die Präzisionsarbeit leisten konnten, standen auf der Straße. Und die Neuenburger Wirtschaftsförderung hat es geschafft, Unternehmen anzulocken, die von diesen Fähigkeiten profitieren konnten. Der größte Arbeitgeber in Le Locle ist heute nicht etwa eine Uhrenfirma, sondern Johnson & Johnson, ein amerikanisches Unternehmen, welches Implantate herstellt. Wirtschaftlich, so scheint es, hat Le Locle seine Krise überwunden. Grund zur Euphorie herrscht deswegen jedoch nicht. Die Entscheidungszentren der meisten Firmen liegen heute weit weg von Le Locle. Und die Kaderleute wohnen lieber am See in Leuenburg, wo sich zusehends auch das kulturelle Leben abspielt. Daran wird vermutlich auch das UNESCO-Label wenig ändern.
Das war der Bericht von Patrick Mühlhauser und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich waren Roman Villinger und für die Nachrichten Daniel Hofer. Am Mikrofon Martin Durrer. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.